Weisen aus dem Morgenland. Wir sagen auch manchmal drei Könige und so weiter. Stimmt ja alles nicht. Also ich will auch ein paar Mythbustern. Da steht weder was von drei, noch steht da was von Königen. Im Wortlaut ist Magoi. Eigentlich könnte es übersetzen Magier. Ja, ja, ist ganz, ganz schwierig. Natürlich in christlichen Kreisen, übrigens damals in jüdischen Kreisen auch. Wer das Alte Testament schon mal gelesen hat, was mit Magiern gemacht werden soll. Es gibt so einen lustigen Comic, ich habe gerade so ein paar Comics gelesen von so einem Pastor, der so sagt, sind so diese drei Könige, mir wird irgendwie immer unwohler, je weiter wir hier reinkommen ins jüdische Land nach Bethlehem. Und natürlich im Alten Testament wurde eigentlich mit Magiern, wurden eigentlich so grundsätzlich gesteinigt. Aber naja, machen wir mal die Magen. Wie können wir Magier darstellen? Machen trotzdem die Krone, ist leichter zu zeichnen. Auch wenn es keine Könige waren. Wir machen noch einen Magierstab oder so. Oder Sterne. Sterne ist immer gut. Da sehen wir, da kommen die die Weisen aus dem Morgenland oder die Magoi aus dem Morgenland, die man ja auch immer ganz oft an der Krippe so dann aufstellt. Am 6.1., da feiern übrigens die Orthodoxen eigentlich Weihnachten, da feiern wir hier eigentlich drei Könige. Auch wenn es keine Könige und keine drei waren. Melchior, Balthasar und wie heißt der Kaspar, die findet man auch alle nicht in der Bibel. Nur so. Ja. Übrigens, das CMB, was über ein Haus geschrieben wird, heißt auch nicht Kaspar, Melchior, Balthasar. Auch wenn das manche so sagen, das heißt eigentlich, Christus segne dieses Haus auf Latein. Also nur mal, um ein paar Sachen klarzustellen. Markus hat gar nichts von Weihnachten. Da fängt einfach an, gute Nachricht von Jesus Christus. Da sagt, der erzählt dann noch ein bisschen was von Johannes dem Täufer, aber den kann man so ein bisschen ausklammern für Weihnachten. Lukas ist so der Weihnachtsevangelist. Den lesen wir bestimmt am Heiligabend, Lukas 2. Da sind dann die schönen Hirten. Oh je, wie male ich jetzt einen Hirten? Hirtenstab. Wie ein Schaf. Ah ja, stimmt. Schaf. Und ein... Boah, perfekt. Ich habe noch nie so gute Schafe gemalt. Ja, okay. Hirte, das ist so die typische Weihnachtsgeschichte, in der Josef und Maria auf dem Weg sind, sich auch nach Bethlehem begeben und dann dort dann keine Herberge finden und dann in einem Stall kommt quasi Jesus zur Welt. Wobei man darüber diskutieren kann, was das Wort Stall noch da heißt und so weiter, egal. Aber auf jeden Fall kommen die Hirten zu Jesus, werden dann gerufen und, ach, hier kann man noch den Stern mit Schweif machen, genau. Ja, perfekt. Weil der wird auch immer in der Krippe irgendwie sein. Da, hier sind die Hirten. Und Johannes, vielleicht hast du die Weihnachtsgeschichte in Johannes mal gelesen. Da heißt es einfach, das Wort wurde Fleisch. Da wird dann über den Logos, Wort heißt Logos im Griechischen. Logos war so ein sehr philosophisches Wort eigentlich, ist heute immer noch Logos. Und heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Also im Anfang war der Logos. Und das Logos war bei Theos. Und das Logos war Theos. Also so ungefähr. Theos ist, heißt Gott. Das ist da auch deswegen Theologie und so. Wie male ich ein Logos? Das ist sehr abstrakt. Ich male einfach ein... Ah, sehr gut. Sehr kreativ heute. Ja. So, diese... Sag ich mal, diese drei Weihnachtsvarianten haben wir bei Johannes, da das auch sehr abstrakt ist und sehr präexistenziell, philosophisch vielleicht sogar, wobei es dann sehr dann auch nochmal sehr provokativ wird für die Philosophie, ist aber nicht so richtig, also hat jetzt mit Jesus in der Krippe nicht volle Kanne was zu tun, da wird dann über Bethlehem nichts gesagt, hier in beiden wird über Bethlehem was gesagt. Von der Abfolge kann man ungefähr sagen, dass wahrscheinlich war das ja zuerst, weil hier ist die Geburt, wenn Lukas das schreibt. Es gibt ganz viele, wenn du mal googelst bei Wikipedia, da sagt man über Jesus, dass Jesus wahrscheinlich nicht in Bethlehem geboren wurde, sondern in Nazareth. Wenn man da mal schaut, worauf die sich berufen ist, dass ja wahrscheinlich später über Jesus gesagt worden ist, dass er in Bethlehem geboren wurde, weil das ja hätte so sein müssen wegen den Prophezeiungen und so weiter. Das Spannende ist, im gleichen Atemzug wird immer gesagt, dass die sind alle unterschiedlich, also ist es, muss es anders gewesen sein. Der Witz ist aber, Matthäus und Lukas, die eindeutig andere Geschichten hier haben, sind sich beide einig. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Und nur weil Jesus später in Nazareth aufgewachsen ist, heißt ja noch nicht, dass er nicht in Bethlehem geboren wurde. Also es gibt eigentlich keinen Beweis dagegen. Es kommt halt immer darauf an, was man glaubt. Ne? So. Und ja. Das Spannende bei dem Ganzen finde ich, dass es eigentlich eine Herausforderung ist. Weihnachten war die Herausforderung, weil hier Matthäus zeigt, die ersten, die zu Jesus kommen, sind Magier, ganz weit weg. Da gibt's dann noch bei Matthäus dann diese Sache, diese Gegenüberstellung von Herodes, der eigentlich jüdisch war, der Herodes, der eigentlich König war, und den Magier, die wirklich zu Jesus wollen und ihn ihm huldigen wollen. Und eigentlich ist es voll die Herausforderung, Provokation, dass Gott als allererste die Menschen anspricht, die ganz weit weg sind. Er geht eben nicht zu den Juden, klar, schon Maria und Josef waren Juden, aber er geht nicht zu den besonders Regierenden, also Herodes ist keiner, der plötzlich dann von Jesus das checkt, der hat eher Angst davor, tötet dann auch die Kinder. Man hat mal rausgefunden, also ich habe in früher dachte ich dann ja immer so, das wäre wie bei Mose, kann ja auch so gewesen sein, die Kindertötung, und es waren 100.000 oder was weiß ich. Bethlehem war da, es müssen wahrscheinlich zwischen 10 und 20 Kinder gewesen sein. Ist immer noch viel, aber natürlich, wenn man sich so vorgestellt hat, in meinem Kopf waren das immer ganz, ganz, ganz viele mehr noch. Herodes hatte Angst, dass ein anderer König kommt. Der hat sogar auch noch andere Leute getötet, also von daher passt es eigentlich so ins Bild von Herodes. Und dieser König, der wirklich von den Römern eingesetzt worden ist als König, er hatte Angst vor dem Ganzen. Und die einzigen, die mitkommen im Matthäus-Evangelium, die das schätzen, dass Gott auf die Erde kommt, dass ein Messias kommt. Ich meine, eigentlich hat die ganze jüdische Welt damals gewartet auf einen Messias, also auf einen, der sie rettet. Und das Spannende ist, was ich auch erst durch mein Theologiestudium dann so ein bisschen verstanden habe, dass bei den Römern auch sowas Ähnliches war. Die Römer haben sich auch gesehnt nach so einer Lichtgestalt, und viele haben in Augustus, das war der Kaiser dann zu der Zeit, der erste richtige Kaiser eigentlich, also erste richtige Cäsar, der hat auch teilweise, war diese Hoffnung, diese Gotteshoffnung, diese ja fast schon Messias-Erwartung, aber es waren ja keine Juden, der lag auch auf Augustus. Teilweise wurde auch Augustus als Gott geehrt in manchen Teilen des Römischen Reiches. Aber hier, bei Jesus, da ging es erstmal drum, hier kamen irgendwelche Magier. Und wir wissen vom Alten Testament, das waren eben vom Alten Testament nicht die besten Voraussichten, dass Gott sich um die kümmert. Und da wird schon was klar, Weihnachten ist was sehr Provokantes gegenüber die Regierenden, weil die eigentliche Regierung Gottes ganz anders aussieht. Und es ist was Provokantes auch für jeden sehr Religiösen, weil der Religiöse hätte sofort gesagt, nee, das geht nicht, da kommen Magier, die können wir nicht reinlassen. Heute wird man sagen, die kommen nicht in unsere Gemeinde. Nein, dann was wird mit unseren Kindern passieren? Da kommt ein schrecklicher Geist auf die. Und nein, was weiß ich. Von daher ist auch diese Weihnachtsgeschichte immer noch ziemlich provozierend. Stell dir mal vor, hier kommt jemand rein, der immer so Tarotkarten legt und gleich so ein bisschen okkult ist und hier und dann vielleicht anfängt gleich hier, Regina, lass mir mal aus deiner Hand lesen. Also so ja, also ja, wir denken, das ist so weit weg, aber das ist naja, also so kann man sich vielleicht diese Magoi auch vorstellen. Natürlich waren es auch Forscher und da war beides miteinander verbunden. Astrologie und Astronomie waren damals nicht zwei verschiedene Sachen, aber Das war, ist schon auch provozierend gewesen, diese Geschichte. Vor allem Matthäus, sein Evangelium ist ganz stark an Juden gerichtet. Für die war das sehr provozierend, eben nicht die Juden, nicht die Religiösesten, nicht die Regierenden waren eingeladen, sondern Leute von ganz weit weg. Heiden, blutige Heiden. Und dann noch Magier. Bei Lukas denkt man, ja, das waren ja wenigstens alles Juden, die kommen und so weiter. Aber es waren auch keine Könige, sondern es wird eigentlich, Lukas hat so im Bilde, Lukas schreibt eigentlich immer über Randgruppen. Und genau solche Randgruppen waren diese Hirten. Ja, wenn man an König David denkt, denkt man noch, Hirten sind was ganz Tolles. Aber das witzigerweise, zur Zeit von Jesu waren die Hirten gar nicht mehr angesehen. Die Pharisäer und auch viele anderen in der Gegend haben dann gesagt, ja, Hirten, das sind unrein. Ja, die hatten halt mit Schafscheiße zu tun und all dem Kram, was dann noch so ist. Die sind unrein und Hirten hatten auch so, wenn man so Hirten gehört hat, dann war das immer so, ah ja, so Kriminelle. So Leuten, die man nicht ganz vertrauen kann. Also, nee. Also das waren so, also wenn man dann, wahrscheinlich haben die Mütter zu ihren Töchtern gesagt, kannst jeden heiraten, aber nur kein Hirten. Ja, also so ungefähr muss man sich so vorstellen. Die waren überhaupt nicht angesehen. Und wer wird gerufen? Die Hirten von den Engeln. Es war kein Regierender da, es war kein hochheiliger Geistlicher da, es war nicht mal ein Priester da oder Pharisäer schon gar nicht. Und das Spannende ist ja, Maria und Josef, man sieht an den Opfern, die sie geben am achten Tag, als Jesus dann beschnitten wurde, dass sie auch das Armenopfer gegeben haben. Die haben nur diese Tauben genommen. Das heißt, auch Maria und Josef waren überhaupt jetzt nicht reich oder so, waren überhaupt nicht irgendwie angesehen. Und dann natürlich noch der ganze Umstand, den ja auch beide übrigens wieder beschreiben, dass Jesus ja gar nicht von Josef war. Der kam quasi in den Augen von den vielen als unehelich, Bastard, könnte man sagen, zur Welt. Schon provozierend, ne? Wenn man Jesus Bastard nennt. Aber im Prinzip so war die damalige Geschichte. Und dann auch Johannes wird dann provozierend dann für alle Philosophen, die dann so weit weg sind. Und der Logos war tatsächlich da haben sich viele Philosophen überlegt, ja, funktioniert der Logos, und zwar ganz abstrakt, haben sich gesagt, ja, und die haben so ganz sich getrennt von, es gibt einmal den Logos sozusagen, alles, was so abstrakt ist. Später ging die Philosophie dann auch hin, das ist alles so dieses geistliche, komplett Unterschied zu dem fleischlichen, irdischen, körperlichen, und sagen, ja, sind so ganz getrennte Welten. Das eine ist die gute Welt, das andere ist die schlechte Welt. Also gab es ganz viele auch Spekulationen, wie Gott ist, wie die Welt aufgebaut ist. Und das Spannende ist, Johannes nimmt das einfach, sagt, und es gibt diesen Logos, dieses Göttliche, und plötzlich wurde es Fleisch. Boom. Und ich glaube, das war eine Herausforderung damals. Nimmt es göttlich und plötzlich wurde es Fleisch. Fleisch ist eigentlich damals was so körperlich. Hä? Wie? Jetzt? Das funktioniert heute immer noch. Rede mal mit Leuten und sag, Gott wurde Mensch. Wenn du mit Muslimen heute redest, ist die größte schlimme Sache, wenn du sagen kannst, dass Gott Mensch wird. Das finden die als Blasphemie. Das empfinden die als schrecklich. Und so ist genau dieses Wort von Johannes auch damals für einen Juden die größte Blasphemie. Gott wird Mensch. Das Logos wurde Fleisch. Weil ihr so nett wart, kriegt ihr jetzt noch mein Poetry. Ich habe es genannt, dieses Kind. Dieses Kind. Es provoziert mich. Dieses Kind, es soll Gottes Sohn sein. Aber ist Gott nicht nur Projektion unserer Wünsche oder wenigstens unsichtbar? Aber dieses Kind, ich kann es nicht verleugnen, es ist einfach da. Du bist da und atmest Geruch von Tieren und von deiner Windel. bemerke ich, uns bereitet mir Schwindel. Nichts mit stiller Nacht und heiliger Nacht. Du hast da einfach in die Krippe gemacht. Keine Heiligenscheine, kein lockiges Haar. Über Schleim und Blut und die eklige Nachgeburt ist doch wahr. Die schreiende Marie ist nicht mal 14 Jahre. Dann kommen gammelige Gestalten aus der Sternennacht. Wärst du Gott, hätte doch Kaiser Augustus die Reichtümer gebracht. Gott in einem Stall. Ich hätte fast gelacht. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist, du Flüchtlingskind aus Bethlehem, bestenfalls Bastard, Könige kommen aus Rom oder Jerusalem? Sogar die Zeitrechnung dreht sich um dieses Kind, dabei war es doch nicht besonders. Geboren in einem stinkenden Stall, Flüchtlingskind in Ägypten, später Schreiner. Warum dieser Wirbel? Das blickt doch keiner. Gott wird Mensch, das klingt dumm, stellt alles auf den Kopf und wirft die Frage auf, wer ich bin. Dann kann ich nicht Gott sein. Doch dieses Kind ist viel zu klein. Mir gibt es nicht den Anschein, ganz anders zu sein. Warum alles in der Welt sollte Gott Mensch werden, sich rumschlagen mit Arbeit, Schule, Streit und Rückenbeschwerden? Das ergibt alles keinen Sinn, ist völlig bescheuert. Doch ist am Ende vielleicht doch die Wahrheit. Die wenigsten beschäftigen sich wirklich mit dir. Doch du provozierst mich, forderst mich heraus, stellst mich vor die Entscheidung. Witz oder Wahrheit, Klamauk oder Klarheit, Reinfall oder richtig, Wahnsinn oder wichtig, Lüge oder Logos, Fehler oder fehlerlos, Idee oder Inkarnation, Schwachsinn oder Sensation, Widerspruch oder Wirklichkeit, Betrug oder wahre Begebenheit? Alles glänzt und leuchtet, schmeckt nach Spekulatius und Zimt und alles nur wegen diesem Kind. Alles rennt und kauft, sucht das gute Geschenk geschwind und alles nur wegen diesem Kind. Alles musiziert und spielt, besucht die großen Kirchen und singt und alles nur wegen diesem Kind. Dieses Kind, es provoziert mich. Dieses Kind soll Gottes Sohn sein. Aber ist Gott nicht nur Projektion unserer Wünsche oder wenigstens unsichtbar? Aber dieses Gott, ich kann es nicht verleugnen. Es ist einfach da. Also entscheide du. Witz oder Wahrheit? Klamauk oder Klarheit? Reinfall oder richtig? Wahnsinn oder wichtig? Lüge oder Logos? Fehler oder fehlerlos? Idee oder Inkarnation? Schwachsinn oder Sensation? Widerspruch oder Wirklichkeit? Betrug oder wahre Begebenheit. Ich glaube, ist einerseits die Provokation natürlich an Leute, die sagen, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Vielleicht bist du hier, vielleicht wurdest du eingeladen, vielleicht glaubst du noch gar nicht oder nur so ein bisschen, dann lade ich dich ein. Weihnachten eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja. Warum soll ich eine Entscheidung treffen? Weil dieser Jesus eben nicht nur geboren ist, er hat auch 30 Jahre ungefähr auf dieser Erde gelebt, ist ans Kreuz gegangen, ist auch gestorben. Die nächste Riesenprovokation, über die wir reden können, ist an Ostern. Das Kreuz ist auch sehr provozierend. Alles anders, als die Leute sich gedacht haben. Aber er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Wir haben es vorhin im Lied auch gesungen, wir sehen das Kreuz, aber er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Er ist heute noch erfahrbar. Du kannst heute zu ihm kommen und egal wie du bist, egal wie arm du bist, egal wie magisch du bist, egal wie philosophisch du bist, egal wie angepasst du bist, egal wie christlich du bist, er ist da. Und ich lade dich deswegen ein, eine Entscheidung für ihn zu treffen, mit ihm zu gehen. Mit ihm anfangen, umherzugehen in deinem Leben. Aber ich provoziere uns auch alle heraus, die wir schon länger vielleicht mit Jesus sind und noch nicht so lange oder noch nicht jetzt gestern oder heute die Entscheidung treffen müssen, weil wir sie schon vor längeren Zeiten getroffen haben, mit Jesus zu gehen. Jesus ist immer noch provozierend. Ich habe mir mal so gedacht, wir sind ja unter uns, ich habe mir so Gedanken, provozierende Gedanken, wie kann man provozierende Gedanken machen, dachte ich, ja, wir sind ja schnell dabei, also mir fällt ja immer schnell ein, was die anderen falsch machen, oder? Das ist immer einfacher. Ich habe katholische Wurzeln, deswegen darf ich auch mit der katholischen Kirche anfangen. Zu der katholischen Kirche würde vielleicht Jesus heute hingehen und sagen, ihr seid nicht katholisch genug. Was meine ich mit katholisch? Katholisch heißt allgemein, allgemeingläubig. Ja, ich meine, um Priester zu werden oder irgendwas zu werden, musst du erstmal zölibatär sein, dann musst du ein Mann sein, dann keine Ahnung, was du alles Weihrauch schwenken können und so weiter. Ich bin es hier ein bisschen gemein, also wenn jemand hier ist, wir können gerne ein Versöhnungsgespräch nachher noch führen. Aber es ist, wo ich sag, ja, ihr seid vielleicht zu wenig katholisch, würde Jesus vielleicht sagen. Lass doch mal alle rein oder lass doch mal alle auch irgendeinen Dienst übernehmen oder lass da auch mal nicht nur denken, du hast Geweihte und besonders priestermäßig, das hat ja dann Luther rausgefunden, dass jeder Priester ist und so weiter. Also kommen wir zu den Evangelischen. Die Evangelischen würde das vielleicht sagen, wo ihr seid zu wenig evangelisch. Was meine ich damit? Nee, evangelisch kommt vom Evangelium. Fangt doch mal wieder an, das Evangelium zu verkünden. Seid doch wirklich das als euer Zentrum. Alles Mutmaßung hier von mir. Und zu den Freikirchen, wir sind ja hier in der Freikirche, zu denen wir sagen, werdet doch mal ein bisschen freier. Es kann in der Freikirche kommst und dich dann gebundener fühlst, als wenn du ohne die Freikirche bist. Weiß nicht, vielleicht wäre das so. Ich will niemand auf die Füße stellen, aber ich habe mir so Gedanken gemacht, wie Jesus vielleicht gehen würde. Aber wir müssen ja nicht über so ganze Gruppen nur sprechen. Vielleicht kommt er auch zu dir und sagt, vielleicht darf ich dein Gottesbild sprengen. Vielleicht bist du seit 50 Jahren unterwegs mit Jesus. Wenn er nicht mehr dich überraschen darf, dann musst du dich fragen, ob du noch mit diesem Jesus unterwegs bist oder wie weit du dich von ihm entfernt hast. Dieser Jesus war immer für Überraschung gut. Dieser Jesus hat immer provoziert. Also eine Sache, die ich wirklich von Jesus, durch die ich wirklich auch, wahrscheinlich bin ich da immer noch nicht fertig, aber irgendwann habe ich verstanden, ich bin ja so christlich aufgewachsen, klar, ich hatte auch da verschiedene Sachen, eine Seite war katholisch, eine Seite war freikirchlich und ich hatte meine Kämpfe und so weiter, aber ich war immer ein bisschen christlich angepasst. Und irgendwann hatte ich mal gesehen, diese Harmoniesucht, die manchmal so als christlich verkauft wird, bei Jesus sehe ich die nicht. Also ich habe die Bibel ja schon mehrfach gelesen gehabt bis zu dem Zeitpunkt, wo das mir aufgefallen ist. Aber wenn Jesus abging, dann da denke ich mir immer, kannst du das auch netter sagen? Ihr Otternbrut, ich weiß nicht, wie er es heute sagen wird, ihr Arschlöcher oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist zu provozierend, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Jesus es heute machen würde immer, aber der geht dahin und haut raus. Und das Lustige ist ja immer, in dem Verständnis, wenn ich über die Pharisäer redet, bin ich ja nicht der Pharisäer. Oder? Oder wir als Gemeinde auch nicht. Nee, das sind die anderen. So. Und ich glaube aber, dass Jesus ganz oft eher zu uns kommt und sagt, ja, du Pharisäer, ne? Also, gut, Pharisäer war damals ein nettes Wort, jetzt inzwischen ist ja nicht so ein tolles Wort, wobei, ja, es wird ja immer noch für irgendwelche Drinks benutzt, glaube ich. Was habe ich gesehen? Pharisäer ist dann der Tee mit rum, oder was ist das? Weiß nicht, irgendwas. Naja. Was? Kaffee mit rum? Kaffee mit rum ist der Pharisäer. Egal. Auf jeden Fall was mit Alkohol. Ne? Und ich glaube, dass auch Weihnachten wieder so eine Sache ist, wo wir es neu herausfordern lassen. Gerade wenn du vielleicht länger in Gemeinde bist, dann, wieder Weihnachten, wieder dritter Advent, stimmt, war doch alles so. Dass dich herausfordern lässt von diesem Jesus. Und herausfordern lässt, dass er dich provozieren darf und sagen darf, ja, da in diesem Gottesbild muss ich noch ein bisschen feilen. Deswegen bringe ich ein paar Magier mit ins Spiel und ein paar Hirten oder was völlig Abstraktes. Also ich lade dich ein, wir werden einfach gleich eine Gebetszeit noch haben und auch ein Lied noch hören, glaube ich, habe ich gehört. Daniel, du kannst ganz schon dein Leuten nach vorne kommen. Lass uns einfach noch ein Gebet zusammensprechen. Dürft einfach mal kurz alle die Augen schließen. Und ich möchte immer die, auch die Möglichkeit geben, wenn jemand sagt, hier ist zum, ich möchte zum ersten Mal oder so einen neuen auch wieder eine Entscheidung für Jesus treffen, dann möchte ich auch die Gelegenheit geben. Aber ich möchte auch die Gelegenheit geben, wenn jemand sagt, ja, ich möchte mich wirklich provozieren lassen von diesem Jesus. Ich möchte wirklich auch an Weihnachten diesem Jesus begegnen, der eben auch unbequem ist und nicht nur angepasst. Ja, und Papa, ich bete jetzt das einfach für, dass du durch die Reihen gehst, dass du Jesus groß machst. Und Weihnachten ist sowas Geniales, weil du einfach komplett Konvention über den Haufen geworfen hast, weil du die ganze religiöse Liga hast du völlig verwirrt, die Regieren hast du völlig verwirrt, die Philosophie hast du komplett zunichte gemacht oder zumindest auf den Kopf gestellt, und du hast so vieles auf den Kopf gestellt, allein auch, wie du auf diese Erde gekommen bist. Und ich bete jetzt, dass wenn Menschen hier sind und vielleicht sagen, sie wollen zum ersten Mal eine Entscheidung treffen für dich, mit dir zu gehen durchs Leben, dir zu sagen, dass du ihr Leben bestimmen darfst, und bete ich, dass sie jetzt diese Entscheidung festmachen können. Und wenn wir einfach alle Augen geschlossen halten, lade ich dich ein, wenn es für dich zutrifft, dass du sagst, ja, du willst anfangen, mit diesem Jesus zu gehen, du willst anfangen, erste Schritte zu machen, oder vielleicht auch, es war mal so, aber du bist schon lange irgendwo ganz woanders und nicht mit diesem Jesus mehr unterwegs, dass du sagst, du willst zurückkommen, du willst wieder neu starten heute. Bitte ich dich, dass du einfach kurz deine Hand hebst, während wir die Augen geschlossen haben, damit ich weiß, dass ich viel konkret für Menschen beten kann. Dann halte einfach mal deine Hand nach oben, bitte ich auch für dich von hier vorne. Ja, danke. Ja, und Papa, du siehst, wer das jetzt im Herzen auch gesprochen hat, neu zu dir zu kommen oder zum ersten Mal wirklich, ja, Jesus anzunehmen in seinem Leben und zu sagen, ich will mit dir durchs Leben gehen und du darfst bestimmen. Ich bete, dass du die Menschen jetzt berührst und dass sie wirklich dich erleben können und dass sie sagen können, ja, sie glauben an dich, dass du gestorben und auferstanden bist, aber auch, dass du ihr Herr, ihr Bestimmer sein darfst. Bitte, dass du alle es da auch segnest. Und ich möchte aber für auch uns beten, die wir schon lange unterwegs sind mit Jesus, wo vielleicht vieles bekannt ist, vieles sich eingependelt hat und wo Weihnachten auch einfach so normal ist. Und wo du vielleicht auch so normal bist, wo wir schon genau wissen, wie du tickst oder meinen zu wissen, wie du tickst. Und denken, unser Gottesbild ist schon vielleicht vollständig. Wenn es auf dich auch zählt, ich werde meine Hand auch mitheben, dann lade ich dich ein, auch kurz deine Hand zu heben, dann möchte ich auch für uns beten, die wir uns neu herausfordern lassen wollen von Jesus, auch uns neu provozieren lassen wollen von Jesus. Danke, danke für euch. Ja, und Jesus, hier sind wir auch hier. Du siehst auch, wer das jetzt auch gesagt hat, dass sich neu entscheiden will, für dich von dir herausfordern zu lassen, von dir provozieren zu lassen, von dir zu sagen, ja, ich will nicht bei dem alten Gottesbild bleiben, was vielleicht schon viele gute Sachen und viele richtige Sachen beinhaltet, aber wo du nicht mehr dran arbeiten darfst. Jesus, wir laden dich ein. Wir laden dich ein in unser Leben, ganz neu. Wir laden dich ein in dieser Weihnachtszeit, aber auch darüber hinaus, uns zu provozieren, uns ein neues Bild von Gott zu geben, uns zu korrigieren, wo wir vielleicht religiöse Überzeugungen haben, wo wir falsche Projektionen haben, dass wir wirklich dich neu erkennen, Jesus, dich neu erleben und einfach erleben, wie gut du bist und wie du auch an uns noch arbeiten kannst, auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind. Ich bete, dass du uns auch neu begegnest. Amen.
Vielen Dank für die Predigt, Marci, und für all das, was du uns mitgegeben hast zum Nachdenken für diese Woche und auch als Segen. Und so kommen wir zum Schluss von diesem Gottesdienst, aber eigentlich noch gar nicht zum Schluss von unserer gemeinsamen Zeit, denn die Familie Canellas, die lädt uns jetzt alle ein zum Mittagessen. Also herzliche Einladung, das wird unten im Foyer stattfinden.